Aloha, Yannick heißt es diesen Montag wieder und ja, jetzt wollen wir natürlich erstmal fragen, der Frühling ist da in Europa, in Deutschland, in der Schweiz. Wie geht's dir heute am Montag, Yannick?
Ja, hallo Markus, der Frühling ist tatsächlich da, geht sehr gut, vor allem nun kann man endlich seine Einheiten wieder draußen machen und das ja, bringt einem schon in die richtige Richtung, in das Frühlingswetter und lässt die Stimmung natürlich schon eher mal auflockern.
Du sagst es, die Einheiten draußen, wie viel Prozent der Einheiten hast du denn letzte Woche jetzt im Vergleich draußen machen können und wie viele noch indoor?
Ja, jetzt muss ich gerade kurz studieren. Ich werde behaupten, das waren, also rein theoretisch wären wir wahrscheinlich 100% realistisch gewesen, durch da, dass aber trotzdem, ja, einigermaßen die Sonne relativ bezeiten und nach unten geht und trotzdem die ein oder andere Einheit irgendwie erst nach 6:30 gemacht werden konnte, liegt wahrscheinlich die Bilanz bei 90%, aber ja, würde sagen, eine sehr, sehr gute Bilanz, sehr natürliche Bilanz gegenüber vor 2 Wochen, wo gefühlt noch alles indoor war.
Auf der einen Seite ist das Gefühl natürlich wichtig beim Training und die Freude, so wie du sagst, es ist jetzt einfach irgendwie wieder schöner draußen zu trainieren, aber hast du jetzt für dich direkt im Radfahren oder im Laufen einen Unterschied zu indoor gemerkt? Also bezüglich der Leistung und so weiter. Natürlich darf man nicht vergessen, wenn du draußen läufst, hast du immer ein paar Höhenmeter dabei. Das ist natürlich auch mal ein bisschen was anderes, aber trotzdem einfach vom Gefühl her, dadurch, dass man eventuell nicht mehr so viel schwitzt, ja, dass der Körper durch den Fahrtwind oder Laufwind gekühlt wird. Wie ist da das Gefühl von Indoor und Outdoor bei dir?
Ja, ich glaube, wenn ich jetzt das sage, dann können wahrscheinlich einige Zuhörer und Zuhörerinnen zustimmen. Der Klassiker mit Indoor Cycling, eben, wie gesagt, ist ja nicht wirklich etwas Glanz oder Schönes. Nichtsdestotrotz ist es qualitativ natürlich extrem hochwertig und das spürt man dann relativ zügig, wenn man nach draußen geht. Also da habe ich schon das Gefühl gehabt, da konnte ich jetzt nun einen ordentlichen Leistungszuschub verzeichnen. Einfach durch das, dass natürlich das Indoor-Cycling ein stetiges Treten voraussetzt. Die thermischen Bedingungen sind meistens prekärer als draußen und die Kombination daraus hat ja nun dazu geführt, dass das Radfahren um einiges besser geht, als ich würde sogar behaupten, als dazu mal sogar im November, wo ich trotzdem schon in Topform war. Und beim Laufen, da muss man aktuell noch so viel anziehen, weil ich trotzdem noch relativ Angst oder ja Respekt davor habe, eine Erkältung zu holen und einzufangen. Da würde ich jetzt sagen, da ist der Unterschied aktuell noch sehr marginal. Zugegebenermaßen einen Schwellenlauf habe ich oder konnte ich noch nicht draußen machen. Das wäre relativ interessant. Ich glaube, dort würde man den Unterschied feststellen. Die Grundlageläufe, ja, die behalten sich grundsätzlich in Grenze oder noch gleich wie früher oder auf dem Laufband. Einfach natürlich mit dem schönen Abschluss, dass man trotzdem noch die frische Luft einatmen kann und in der Natur draußen ist.
Okay, das klingt doch trotzdem erstmal gut auf alle Fälle. So, dass einfach da, ja, du sagst, okay, im Radfahren merkst du einen Leistungszuwachs. Ja, nimm uns da nochmal vielleicht genau mit. Also, weil, wenn man das ja sagt, der Radumfang ist ja nicht annähernd trotzdem der, der vor Cozumel beziehungsweise in der direkten Vorbereitung gemacht wurde. Natürlich haben wir schon auch lange Radeinheiten gemacht, aber wenn du es prozentual irgendwie aussprechen würdest, ja, wie würdest du deine Radform einschätzen? Also ist die auf dem Niveau von Cozumel oder sogar 1, 2, 3% stärker? Also wenn du es in Prozenten ausdrücken würdest, was wäre dein Ansatz?
Ja, intuitiv würde ich jetzt sagen, der Ansatz wäre, dass wir hier sogar besser sind als in Cozumel, aber ich glaube, das ist der essentielle Punkt. Über die Distanz würde es anders aussehen. Also jetzt ist natürlich der Fokus definitiv auf ein 70-3 gesetzt und da merke ich, jetzt unten rein kann man Geschwindigkeit aufbauen, man ist schneller, man ist stärker, man kann mehr Wert drücken. Ich halte aber meine Zweifel, dass über eine sehr, sehr lange Zeit, wie man das beim Ironman oder klassisch eben dort mal in Cozumel machen müsste, da hätte ich so meine Zweifel aus dem Bauchgefühl, dass ich das jetzt, dass ich in diesem Format besser wäre wie in Cozumel. Also ich glaube, an sich kann man sagen, man ist jetzt dem Tief besser wie Cozumel, aber nicht für diese Distanz, sondern einfach für die Mitteldistanz.
Ja, das ist ein interessanter Fakt, weil oft wird ja auch immer gesagt, okay, man kann eine Langdistanz und durch Intensität alles abdecken untenrum, und du hast es schon angesprochen, also wir sind auch mal 3,5 Stunden auf der Rolle gefahren. Ich glaube auch einmal 4, aber sonst wirklich nicht mehr. Und aber Länge oder Volumen ist halt durch nichts zu ersetzen. Und vor dem Ironman waren es halt auch mal längere Fahrten, auch in Richtung 5 Stunden mit einem Koppellauf und so weiter. Und jetzt einfach auch jetzt mit den Triathlon-Erfahrungen, die du gesammelt hast, auch wenn es erst fast 2 Jahre sind, also sind es noch nicht, sind 1 Jahr und 9 Monate, sagen wir einfach mal, ist es so, dass diese langen Einheiten für dich auch essentiell wichtig sind für einen Ironman, also einfach vom Gefühl her? Oder würdest du sagen, du könntest auch, wenn du nur 3 Stunden Rad gefahrst, mit einem Selbstvertrauen in eine Langdistanz gehen?
Gute Frage. Wahrscheinlich wäre das sogar klappen, aber um ein wirklich sattelfestes Selbstvertrauen zu haben, wäre ich definitiv dankbar und froh, wenn man noch die eine oder andere lange Einheit hat. Schon mehr einfach auch von, das haben wir in Miami sehr großzügig ausgenutzt und geprobt, war die Ernährung. Und die ist natürlich schon etwas, was ich das Gefühl habe, was sich verändert, je länger die Belastung natürlich ist. Und da war ich schon unheimlich dankbar, dass ich das in Miami gut alle Woche einmal irgendwie versuchen konnte, nochmals zu erkundigen innerhalb von den, wahrscheinlich was waren das, 5 bis 6 Stunden Gesamtbelastung an einem Stück mit Koppeltraining. Von dem her, an dem würde ich tatsächlich festhalten und würde es plus minus wieder gleich machen vor Miami dann, vor Hawaii dann.
Ja, nee, das ist ja auch, also grundsätzlich ist es auch richtig, ich bin auch der Meinung, dass lange Radeinheiten wichtig sind, so wie du es gerade halt sagst, aber oft ist ja irgendwie so der Tenor, dass man die ersetzen kann durch kürzere Einheiten, aber dem ist nicht so, weil wir gerade bei Länge sind, Länge nicht nur Radfahren, sondern auch das Lauftraining. Mittlerweile ist es jetzt fast der 2. Monat um, in dem du richtig lange Läufe machst, im Grundlagenbereich. Wie ist da dein Gefühl? Merkst du da auch schon einfach eine größere Stabilität, dass 1,45, 1 Stunde 40 einfach viel einfacher gehen, als das eventuell noch der Fall war, bevor du überhaupt in der Lage warst, diese Läufe aus orthopädischer Sicht halt nicht zu machen?
Ja, sag ich jetzt, also das hat mich jetzt dieses Wochenende auch wieder erstaunt, wo ich wieder einen Longrun auf dem Plan hatte mit 1 Stunde 45, was das für ein Privileg ist. Also, ich glaube, das würden wahrscheinlich die einen oder anderen Zuhörer und Zuhörerinnen auch verstehen, die mal eine Verletzung hatten, dass das einfach ein riesen Privileg und ein ganz anderes Gefühl ist, wenn man einfach, ja, auf einmal quasi normal durch die Sportlaufbahn gehen kann, so quasi, und demzufolge ist das doch ein riesen Pluspunkt, wo ich mega dankbar bin, dass ich jetzt das machen kann, und ja, dass man merkt es, also definitiv, ich meine, etwa in 1 Stunde 40, 1 Stunde 45, da hat man knapp einen Halbmarathon in Grundlage-Pace durchgerannt, ist natürlich schon eine ganz andere Nummer, als wenn man immer nur so knappe 16, 15 Kilometer schafft und das halt meistens im Schwellenbereich, was ja früher der einzige Weg war, um plus minus mal einen längeren Run erlauben zu können, weil es orthopädisch nicht anders ging. Und jetzt kann man das halt alles, ja, in einem gesättelten Umfeld machen, sodass dann die Energie, also zum einen energetisch, wie auch muskulär noch aufgeht, dass man dann trotzdem noch weitere Intervalle in der Woche einplanen kann und dass dann quasi diese essentielle Einheit gar nicht mehr so viel Energie frisst wie früher, wo man dann schon achten musste, dass man am Vortag und auch am Nachtag dann nicht nochmals irgendwie eine große Belastung das Rennen gehabt hat.
Ja, also richtig gut auf alle Fälle, dass du da ein viel, viel besseres Gefühl hast und dass in Anführungsstrichen diese Läufe jetzt ja einfach vonstatten gehen und im Endeffekt, ja, neben den Intensitäten halt eine weitere Kerneinheit in der Woche darstellen, die dich halt weiterbringen wird. Neben den ganzen Training diese Woche hast du noch an deinem Fahrrad wieder was verbessert und optimiert, weil Triathleten sind grundsätzlich immer auch Schrauber oder Tüftler. Nimm uns mal mit, was passiert ist und warum.
Ja, fast der größte Sprung hier diese Woche, die größte Neuigkeit. Letztes Mal, das war Mitte Januar, als ich meine Freundin begleitet hätte zu Lars beim Aerotest, hatte mir es noch davon gehabt, quasi, ja, wie wichtig es ist, dass man sich plus minus beim Cockpit mal verhält. Logisch, man kommt immer mehr und mehr weg. Also früher war man extrem schmal beisammen. Mittlerweile kommt man davon weg, aber nichtsdestotrotz sind meistens die handelsüblichen Armschalen, die man irgendwo im Internet besorgen kann oder quasi von den Herstellern selbst, sind sehr, sehr, sehr auf Komfort gesetzt und nicht auf Aerodynamik. Und da gibt es quasi das pure Gegenteil, wäre meistens der maßgeschneiderte Cockpit, der mehrere Tausende von Franken kostet, der dafür extrem schmal ist und aerodynamisch, mehr auf die Aerodynamik und weniger auf den Komfort gesetzt. Und dann hat Lars erwähnt, dass er noch eine kostengünstigere Alternative anbietet, und zwar macht er aus Carbonröhren eigene Armschalen, die dann genau die Breite haben, die der Kunde oder quasi in diesem Fall mein Freund und ich brauchten. Quasi da hat er den Unterarm ausgemessen und demzufolge maßgeschneiderte einfach Armschalen gemacht und nicht den ganzen Cockpit. Das ist natürlich um einiges kostengünstiger. Und nun war quasi diese Woche oder letzte Woche war dann die Aufgabe, wie kann man die Armschalen montieren, denn schlussendlich sind die natürlich viel, viel schmäler wie die handelsüblichen Armschalen, und das führt natürlich auch dazu, dass grundsätzlich ein Cockpit eher auf Komfort ausgelegt ist, auf Armschalen, die breit sind, und da musste man natürlich jetzt relativ kreativ werden, wie man das befestigen kann.
Okay, du hast auf alle Fälle da was befestigt und sage ich mal, kreativ, hast da jetzt breitere Armschalen, hast du schon die Chance, damit auch zu fahren oder erstmal nur die Montage dieses Wochenende?
Nee, das hat mir natürlich, ja, ich glaube, da stimmen wahrscheinlich viele wieder zu, weil natürlich direkt interessiert, funktioniert, also spürt oder merkt man irgendwie einen Unterschied, ist vielleicht auch nur Placebo oder sogar kontraproduktiv, weil eben, wie gesagt, man kann natürlich auch zu eng fahren und dann geht's punkto Komfort nicht wirklich auf, was vielleicht für 10, 30 Minuten aufgeht, aber nicht für 4, 5 Stunden. Und aktuell bin ich extrem zufrieden, also im Sinne zufrieden, ich habe das Gefühl, ich bin schneller. Ob es jetzt nur Placebo ist oder wirklich Wattsparen ist, das kann ich jetzt so aus dem Stegreif natürlich nicht wirklich mit Evidenzen bestätigen. Da müsste man nochmal seinen Bahntest oder einen Aerotest machen. Ich habe trotzdem schon gemerkt, jetzt bin ich ein wenig zu schmal gefahren. Also man kann natürlich, beziehungsweise die Armschalen, die sind jetzt wie also auf ein Lochbrett oder Lochband montiert worden. Und demzufolge hat man hier verschiedene Möglichkeiten von den Breiten oder von den Abständen. Und jetzt muss ich mittlerweile eingestehen, dass ich es wahrscheinlich ein Mühe zu eng montiert habe, aber das stellt grundsätzlich kein Hexenwerk dar, sondern man geht nächste Woche wahrscheinlich mal nochmals zum Mech oder übernächste Woche und wird die nochmals um 1 Zentimeter nach außen verschieben, dann sollte es passen, und dann bin ich natürlich schon sehr gespannt. Ich werde behaupten, spätestens bei den Wettkämpfen wird man es sehen, ob es funktioniert oder nicht, aber schlussendlich ist das ja genau das Spannende am Triathlon. Man kann so viel verschiedene Optionen auswählen und Wege gehen. Man hofft einfach immer, dass man irgendetwas Positives mit dem bewirken kann.
Du sagst es zu schmal. Ist es der Grund gewesen, dass du es einfach in der Schulter nicht halten kannst? Oder worin siehst du den Punkt, dass es zu schmal ist? Also was ist der Grund dafür, dass du sagst, es ist noch ein bisschen zu aggressiv und zu schmal jetzt?
Ja, ganz guter Punkt oder ganz gute Frage. Ich glaube, also grundsätzlich ist es definitiv so, dass man es in der Schulter spürt. Es ist noch speziell, es ist nicht so pauschal, dass man sagt, oder dass ich sagen muss, es liegt an den Schultern rein oder ja, ausschließlich an den Schultern, sondern es ist wie auch der ganze Winkel, wie man drauf liegt, belastet vor allem der Trizeps extrem, und es ist wie nicht ein entspanntes Hinliegen, sondern ein verkrampftes, und das geht plus minus auf für 30, 40, 45 Minuten, und dann irgendwann muss man sich schon selbst eingestehen, es wäre schön, wieder aus der Position rauszukommen, und das spricht schon eher dafür, dass man wahrscheinlich jetzt aktuell zu aggressiv unterwegs ist, aber nicht wirklich, dass man eigentlich quasi eingeschränkt wäre mit der Schulterdehnung, sondern wahrscheinlich mit der ganzen Konstellation ein wenig die Schultern zu fest, der Trizeps zu fest angespannt, und das führt wahrscheinlich, dass man einfach an sich nicht mit der Gelassenheit auf dem Rad sitzen kann, wie man das eigentlich sollte.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst, ne? Also früher hat man wahrscheinlich versucht, einfach sich an diese Extrempositionen zu gewöhnen. Aber mittlerweile sagst du ja auch einfach, es ist wichtig, in Aero-Position zu bleiben. Und dass es halt komfortabel ist. Wenn du da jetzt zurückblickst auf deine Rennen, Cozumel und so weiter, hat sich das immer komfortabel angefühlt und du hast dich wohlgefühlt? Oder gab es auch mal einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, naja, ich halte die Position, aber so richtig wohl fühle ich mich nicht.
Ja, also ich glaube, das wäre gelogen, vor allem jetzt in Cozumel. Bei so einem Rennen sieht man dann relativ schnell und gut, wer hat sein Cockpit richtig gut eingestellt und wer eben nicht so, weil das ist natürlich eine flache Strecke. Wenn wir ehrlich sein möchten, dann müsste man durchgehend 180 Kilometer rein in Aero-Position sein. Das wäre die schnellste Position. Kaum steht man auf, stellt man einen größeren Windschatten wieder da, oder quasi ein Windhindernis. Nichtsdestotrotz muss ich zugeben, selbst durch das, dass wir trotzdem bei Lars waren und hier sehr einen guten Weg finden konnten, fand ich es irgendwann, spätestens nach irgendwie 2,5 Stunden, auch nicht mehr so spaßig, und war dann froh, mal eine Minute oder zwei Minuten wieder in normale Position zu fahren, die Arme ein wenig durchzuschütteln, und dann konnte man die nächsten 2 Stunden in Angriff nehmen. Also das wäre jetzt durchaus gelogen, wenn man sagt, ja, ich hätte sowieso schon immer die komfortabelste Position gehabt oder ich war es mir gewohnt, sondern ich glaube, irgendwo ist es dann auch menschlich, dass es dann nicht dass so etwas nicht mega, mega angenehm ist und man dies eigentlich bevorzugen möchte.
Ja, du sagst es, wenn man das jetzt so hört von dir, würdest du sagen, Aero-Position und das Ganze optimieren, ist es ein Unterschied, eine Langdistanz für dich als Athlet zu fahren in Aero-Position im Gegensatz zum 70-3 vom Gefühl, oder ist es gar kein Unterschied, dass du auch beim 70-3 nach 1,5 Stunden mal verspürst, aus der Position rauszugehen? Und ist es das Ziel mit den Armschalen in der jetzigen Position erstmal auf 70-3, oder ist da die Orientierung erstmal so, dass es richtig komfortabel ist auf 4 Stunden und dann aggressiver werden? Wie ist da deine Herangehensweise?
Ja, ich habe ja noch nicht allzu viel Erfahrung mit 70.3 erst einen gehabt. Da mag ich mich aber noch erinnern, ich war eher verblüfft, dass ich schon wieder vom Rad abscheiden musste. Ich glaube ja, wenn man sich Ironman gewohnt ist, dann ist es immer so quasi, ja, bei bis 120, bis 140 Kilometer geht alles gut, und danach denkt man sich, ja gut, jetzt muss man noch die letzte Stunde durchhalten. Bei 70.3 war es so schnell durch, hatte ich wirklich nicht einmal das Gefühl gehabt oder den Wunsch gehabt, oh, ich würde gerne aus der Aero-Position rauskommen, weil es auch so schnell ging. Ich glaube aber auch, das Streckenprofil ist matchentscheidend in dieser Hinsicht, weil ab dem Moment, wo es irgendwo hügelig ist und ein Berg oder ein Pass hochgeht, dann geht man automatisch aus der Aero-Position raus und man hat dann nicht das gleiche Bedürfnis, wie wenn man immer drin war. Und aus diesem Grund ist das natürlich bei mir jetzt von der Zielstellung her, was ich mit den Armschalen machen möchte, etwa im gleichen Range. Also jetzt habe ich Rennen ausgewählt, die nächsten drei, beziehungsweise selbst auch die WM, die sind hügelig. Dort führt das automatisch dazu, dass man ja eigentlich rein theoretisch immer wieder mal aus der Position rausgehen muss und kann. Und aus diesem Grund würde ich natürlich dennoch tendenziell eine eher aggressivere Position in Anspruch nehmen oder sicherlich für Hawaii dann versuchen anzugreifen, um einfach die paar Strecken, die man oder die paar Stunden, die man dann fahren muss, dass man bei dem sehr, sehr optimal unterwegs ist und der Komfort, den kann man eigentlich quasi dadurch wieder gewinnen, wenn es hochgeht und man sowieso rausgeht aus der Aero-Position.
Okay, das bleibt auf alle Fälle spannend und du hast es vorhin angesprochen, Thema Aerodynamik, das Tüfteln am Triathlon hört nie auf und es ist eine Sache, die ewig, ewig weitergeht. Dieses Wochenende warst du natürlich dann wieder viel beschäftigt, abseits vom Training halt das Ganze optimieren. Ist das eine Sache, wo du auch manchmal sagst, in Anführungsstrichen wird der Triathlon an sich dann ja nicht nur zu einer Sportart, sondern Lebenseinstellung vielleicht, aber ich will halt sagen, dass dann halt die ganzen Stunden, die nebenbei noch in das ganze Training und auch Ideen finden fließen, die sind ja gar nicht aufzählbar. Ist das eine Sache, wo du jetzt mittlerweile sagst, du wärst eigentlich gern an dem Punkt, wo du nicht weiter tüftelst, oder ist das eine Sache, auf die du dich eigentlich freust, dass die, so wie du es vorhin gesagt hast, die Entwicklung eigentlich unendlich ist und man eigentlich immer weitermachen kann?
Ja, ist ein wenig ein Fluch und Segen zugleich. Ich glaube, das kommt extrem auf den Charakter drauf an. Ich selbst bin ein sehr neugieriger Mensch und mir macht das extrem viel Spaß oder bereitet das sehr viel Spaß, hier herumzutüfteln, zu optimieren, auch mal in dieser Hinsicht Rückschläge zu verzeichnen und mal festzustellen, okay, das geht gar nicht, aber dann hat man trotzdem die Erfahrung gemacht. Der Fluch ist hier dran, einfach, wo findet man die Zeit? Wenn wir ehrlich sind, schlussendlich ist die Hauptaufgabe eines Athleten Volumen trainieren und dann sollte man trotzdem sich irgendwo noch die Zeit herausnehmen, um zu tüfteln. Und bekanntermaßen ist der Tüfteln eben damit verbunden, dass es nicht ratzfatz geht, sondern man trotzdem sich Gedanken macht und für das hat man ja genügend Zeit. Ich meine, man verbringt genügend Stunden irgendwo auf Bahnen oder auf der Straße, wo man sich Gedanken machen kann, was man machen möchte. Nichtsdestotrotz übersieht man sicherlich meistens irgendetwas bei der Planung und dann kommt man genau an den Punkt, wo man merkt, kommt das noch, das und das noch dazu und dann ist man auf einmal 3 Stunden in der Werkstatt statt geplante 1,5 Stunden. Von daher, mittlerweile, ich mache das gerne, ich nehme mir aber auch bewusst dann die Zeit. Also es ist nicht so, dass ich so Reaktionen zwischen Tür und Angel mache, sondern wenn ich weiß, jetzt haben sich wieder einige To-Dos aufgelistet, dann nehme ich mir Zeit, werde alles Material einkaufen, was ich denke, und dann ist ein halben Tag, ein halbes Wochenende einfach mal blockiert und dann wird dort herumgetüftelt und mit der Hoffnung, dass man natürlich dann fertig wird und dass es funktioniert.
Ja, richtig spannend auf alle Fälle und da reinzuhören. Neben dem ganzen Triathlon-Training ist es so, dass du jetzt ab und an auch in der Höhe sein wirst, einfach aus privaten Gründen. Da werden wir in den nächsten Wochen beziehungsweise in den nächsten Folgen noch öfter mal drüber reden. Aber jetzt einfach mal schon mal der erste Einblick von dir. Wie bekommt ihr Höhe? Was ist der Unterschied, einfach den du subjektiv wahrgenommen hast als Athlet, wenn du in die Höhe gehst und wenn du auch wieder auf Seelevel kommst?
Ja, das mit der Höhe wird sicherlich ein spannendes Projekt werden, was uns jetzt die nächsten Folgen definitiv begleiten wird. Zugegebenermaßen, selbst hatte ich ja noch nie ein Höhentraining gemacht. Das Einzige, was wir letztes Jahr gemacht haben, oder ich gemacht habe, war ein Trainingscamp auf Mallorca. Da war ich schon gespannt, wie sich das verhält, oder ja, wie sich mein Körper verhält, und zugegebenermaßen wäre ja wahrscheinlich utopisch gewesen, wenn ich dort hochkommen kann und die gleichen Zahlen erreiche wie hier unten. Irgendwo hofft man sich natürlich auch, dass man einen positiven Effekt herausziehen kann. Ist damit eine Qual oben, weil man einfach feststellen muss, dass nicht alles so läuft, wie man das hofft oder plant. Vor allem jetzt in meiner Hinsicht, ich bin halt meistens nur so 2-3 Tage am Stück oben, gehe wieder ins Unterland, weil ich hier unten trotzdem auch meine Verpflichtungen habe, und dann wieder hoch. Demzufolge, der Körper kann sich immer nur peu à peu daran gewöhnen, ist demzufolge auch quasi oben den schweren Bedingungen trotzdem ausgesetzt, hat sich vielleicht noch nicht wirklich angepasst, also es ist immer wieder ein neues Herantasten, und ab dem Moment, wo man nach unten kommt, ist es dann so, dass meistens der erste Tag, der geht, man trainiert einfach, aber der ist nicht wirklich optimal, und erst ab dem zweiten Tag, da verspürt man dann auf einmal so einen leichten Boost. Zugegebenermaßen ist das Ganze oder das ganze Projekt jetzt relativ frisch. Ich meine, wir sprechen es nun das erste Mal im Podcast an, also demzufolge, ich glaube, das wird spannend zu erfahren, wie es dann in einem oder zwei Monaten ist, wenn sich wahrscheinlich der Körper an den ganzen Prozess, das hoch, runter, adaptiert. Und dann hoffe ich mir natürlich schon sehr, dass man, ja, obwohl man nicht 3 Wochen am Stück oben sein kann, irgendwo einen gewissen Benefit hat, stellt aber uns oder vor allem dich als Coach extrem vor Herausforderungen, dass man natürlich das Training noch strukturierter und genauer plant, weil auf gewisse Sachen müssen wir jetzt extrem flexibel Rücksicht nehmen, wie eben, man hat festgestellt, man kommt runter und dann kann man nicht mehr gleich performen oder immer noch nicht gleich performen, wie wenn man schon seit eh und je hier unten ist, und das sind einfach so Kleinigkeiten, die kann man wie vorher nicht wissen.
Ja, also wie gesagt, ne, das ist so wie du sagst, ne, du fängst das erste Mal an mit Höhe, und je öfter der Körper in der Höhe war, so besser adaptierter. Aber das ist natürlich super spannend für die Hörer, diesen Prozess einfach mal auch mit zu begleiten und zu gucken, okay, wie verhält sich das? Und jetzt sagst du noch, okay, ja, jetzt kommst du runter, bist den ersten Tag nach der Höhe in Anführungsstrichen leicht vorermüdet, aber ja, eventuell ist es im halben Jahr schon ganz anders. Und du bist den ersten Tag nach der Höhe, wenn du runterkommst, halt richtig fit. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, wir starten in eine neue gute Trainingswoche und hören uns nächste Woche über ein Update, wie es bei dir läuft, oder?
Absolut. Also ich glaube, jetzt gibt es einige spannende Themen, die uns in dieser Folge oder in dem Podcast begleiten. Und ja, sind wir gespannt, was noch herauskommt.
In dem Sinne, Yannick, gutes Training und wir hören uns.
Danke, gleichfalls. Ciao, Markus.
Ciao. Get up.